Ja, prima. Dann herzlich willkommen erstmal Lars. Lars wird uns einen Vortrag halten über Garmin Navis mit Linux. Klar, können alle schon mal lesen. Das Spannende ist bei ihm, dass er jetzt auch sagt, es gibt ganz unterschiedliche Kategorien von Geräten. Er hat auch einige mitgebracht, wo er das mal zeigen kann. Outdoor-Navis, aber auch eine Uhr, wo er dann sagt, okay, hey, das geht alles anders. Ich bin nicht immer nur darauf angewiesen, so die üblichen Betriebssysteme à la Mac oder Windows zu nutzen. Und ja, Spaß kann man auch noch dabei haben. Insofern, ich freue mich auch schon sehr auf den Vortrag und bitte euch erstmal um ein herzliches Willkommen für Lars.
Dankeschön. Also ja, den Titel kennt ihr alle, vorgestellt bin ich auch. Mein Name ist Lars von der Brelje, ich komme von der LUG Frankfurt, Frankfurt am Main. Zu meiner Person gibt es nicht viel zu sagen. Meine Linux-Vita ist, dass ich Slackware die meiste Zeit benutzt habe, mit einem kurzen Intermezzo auf Debian, seit ein paar Jahren jetzt auf Arch, mit Arch arbeite. Und ich bin ein interessierter Amateur, ich bin kein ITler. Was werden wir jetzt heute alles mal sehen in dem Vortrag? Einmal die persönlichen Worte hatten wir gerade. Dann, wie kann ich das Gerät mit dem Rechner verbinden, auf welche Arten, wie kriege ich da Updates drauf? Welche Dateien gibt es, wie kann ich das regeln, gibt es Besonderheiten zu verschiedenen Geräten oder Vorgehen? Welche Software kann ich denn jetzt benutzen? Wo kriege ich Dokumentation? Und dann ist auch eine Linkliste hinten drin. Dieser Vortrag wird dann auch später freigegeben zum Download und ich habe extra eine sehr lange Linkliste gemacht, damit man bei Interesse dann auch noch weiter einsteigen kann in das Thema, weil mit dem Zeitansatz ist dieser Vortrag natürlich kein allumfassendes Konstrukt, sondern kann nur eine Einführung sein und mal ein grober Überblick, wie es denn sein kann. Und ein Schlusswort. Und für Fragen, denke ich, haben wir dann auch Zeit noch. Der Disclaimer natürlich, ich habe keine Verbindung zu der Firma Garmin, ich habe alle Geräte selber gekauft, ich habe keine Vergünstigungen und so weiter. Dieses ganze Ding, die Meinung, meine Meinung ist meine persönliche Meinung. Und natürlich hat auch alles, was wir hier, wenn wir auf den Geräten rumfurzeln und Bockmist machen, das Potenzial, dass wir das Gerät zerstören. Wenn ihr eure Geräte kaputt macht, habe ich da keine Schuld dran. Natürlich ist es auch ein Vorgehen von vielen und andere Vorgehen sind natürlich erwünscht, ganz klar. Und wir kennen es alle, wie wir hier sitzen. Jeder hat da so seine eigene Toolchain und seine eigene Logik, wie er da vorgehen möchte. Die Geräte, die ich habe, die ich im Zugriff habe, ist das GPS Map 64ST. Das ist so ein Outdoor-Navi. Das ist schon relativ alt. Da gibt es schon, ich glaube, die zweite Nachfolgegeneration. Das ist kein Edge 305, sondern ein Edge 705. Das ist schon sehr alt. Das ist ein Fahrradnavigationssystem. Ich glaube, das war so das Erste, was Garmin rausgebracht hat, auch als Fahrradnavigationssystem tatsächlich. Ein Sumo XT, das ist für Motorräder. Da gibt es auch inzwischen das XT2. Und die Tactics 8 nennt sich die. Das ist die Smartwatch von Garmin. Die ist mit drin, weil die auch eine Navigation drin hat, wie die Phoenix auch. Die ist aber sehr rudimentär tatsächlich. Wie kann ich jetzt, also das, ach, noch ein Wort dazu. Ich habe diese Geräte bei mir. Sollten spezielle Fragen aufkommen oder ihr was ausprobieren wollt oder wissen wollt oder sehen möchtet, dann könnt ihr mich gerne während der ganzen Veranstaltung oder dann über die LUG auch ansprechen und wir können mit Verbindungskabel und mit, können wir machen und dann kann man drauf gucken und kann verschiedene Sachen ausprobieren, wenn denn Fragestellungen da sind, die geklärt werden sollten oder jemand unsicher ist, ob er da jetzt eine Kaufentscheidung irgendwie im Raum steht oder nicht und er hat irgendeinen speziellen Punkt, den er halt haben muss, sprecht mich einfach gerne an. Da wir ja, wie jetzt schon in der Einleitung gesagt wurde, die ganze Infrastruktur von Garmin nicht zur Verfügung haben, das heißt, wir haben keinen Garmin Express, wir haben das alles nicht, müssen wir jetzt irgendwie selber die Geräte mit dem Computer verbinden, um Daten hoch oder runter zu kriegen von da. Die Techniken unterscheiden sich natürlich. Das Gerät von vor fast 20 Jahren hat halt kein NFS, kein NFC, hat kein Bluetooth, hat kein WLAN. Und das Sumo XT ist relativ modern, der hat das meiste. Aber grundsätzlich ist die Verbindung per USB-Kabel funktioniert überall, auch bei den Uhren. Und außer bei den Uhren, die haben keine SD-Karte, die Daten über eine SD-Karte auslesen und neue Daten reinschieben, funktioniert auch bei allen Geräten, auch bei den alten. WLAN, naja, welches Gerät WLAN hat, hat halt den Komfort, dass es viel selber macht. Verbindungen per Kabel. Da gibt es jetzt zwei Versionen. Einmal das MPT, wie dann auch die Kameras, die früher angebunden wurden von Apple, oder Einbindung als Massenspeicher. Und das macht es uns sehr, sehr einfach. Das ist sehr schön. Die neueren Geräte suchen sich die Verbindungsart automatisch. Die alten kann man einstellen. Ich glaube, hier bei dem GPS Map 64 kann man dann einstellen, wie man verbinden möchte. Und wenn wir das als Massenspeicher eingebunden haben, dann ist es natürlich klar und auch sehr einfach, wie man jetzt Daten runterkriegt und Daten draufschreibt, weil das Gerät dann nämlich auf die Karten schreibt und auch auf die Karten exportieren kann. Ja, SD-Karte ist halt failsafe. Wie kriege ich jetzt Updates drauf? Wenn ich ein Gerät, ne, wenn ich nämlich keine Garmin-Software habe, kriege ich ja eigentlich auch keine Updates so richtig drauf für die Firmware und so. Das ist dann doof. Geräte mit WLAN haben dann die Funktion, also den habe ich im WLAN eingebunden, sag dem, mach ein Update, dann zieht er sich das automatisch. Das ist sehr komfortabel. Bei älteren Geräten, wie zum Beispiel dem GPS Map 64, kann man das Firmware-Update runterladen. Und da ist das größte Problem, die Datei zu finden. Da gibt es aber in den Links hinten eine schöne Anleitung, wie man die Datei findet. Dann lädt man die neue Firmware runter, schmeißt sie mit in das Dateisystem und beim nächsten Neustart wird das Gerät aktualisiert. Funktioniert also. Karten genauso. Auch wieder bei alten Geräten ist es, dass die nur eine Kartendatei verarbeiten können. Das ist die gmapsub.img oder so. Bei neueren Geräten oder auch schon semi-neu kann man mehrere Karten drauflegen und die dann per Menü aktivieren oder deaktivieren, dass die angezeigt werden oder nicht. Über einen Massenspeicher in das Verzeichnis Garmin reinlegen, fertig. So, das hatten wir gerade schon. Und ja, funktioniert also auch. Man hat POIs, man hat Points of Interest. Auch die sind problemfrei, sind Dateien mit der Endung GPI. Die kann man auch selber erstellen mit dem Programm GPS Bubble. Das nimmt dann, ich glaube, KML-Dateien, das nimmt andere GPI-Dateien, das nimmt CSV-Dateien, das ist ja ein echtes Taschenmesser und das ist auch wirklich ja eine feste Größe in der Open-Source-Szene. Damit kann man die GPI-Dateien bauen und sie dann auch entsprechend so bauen, wie man sie haben möchte. Ne, zum Beispiel pro Tour, dass ich dann verschiedene Poise habe für die Tour, die ich jetzt vorhab, Wandertour, Fahrradtour, was auch immer, Kontakte oder nach eigenem Interesse. Ein kleiner Ausflug ist jetzt noch die Fitnessdaten zum Beispiel von den Uhren, die haben die Erweiterung .fit. Die liegen dann in dem Verzeichnis Garmin Activity. Es ist ein Binärformat, aber Garmin stellt ein Standard Development Kit zur Verfügung und die komplette Dateispezifikation tatsächlich. Und das ist ja, das ist sehr schön, dann kann man nämlich an, gibt es einerseits Open Source Software und andererseits kann man die dann auch relativ gut und schnell selber weiterverarbeiten, wenn man das denn möchte. Musik, natürlich können die auch alle Musik und für die Musik gibt es auch natürlich ein Verzeichnis, da legt man es rein und dann macht man den Musikplayer an und dann spielt die Musik. Ja, Connection per Bluetooth ist halt, wenn man hier so ein Motorradding hat und man will dann die Ansagen haben und noch vom Handy die Musik und noch hier und noch das und dann muss man das halt irgendwie alles zusammen auf einen Nenner bringen, dass man das alles auf einen Kopfhörer bringt. Ich persönlich höre beim Motorradfahren keine Musik und bin auch, wenn ich rumlaufe, jemand, der nicht so oft Musik hört. Ich habe einen MP3-Player und da kommt Musik raus und das läuft separat. Aber vielleicht ist es ja, dass man auf einen wichtigen Telefonanruf wartet und deswegen so einen Stöppel im Ohr hat. Gibt es ja beliebig viele Fälle. Die GPX-Dateien kennt ihr, denke ich, alle. Es ist eine schöne XML-Datei, eine Textdatei. Garmin benutzt da allerdings File Extensions, ein paar. Dafür ist hier XML auch tatsächlich gemacht. Also oftmals ist es für die Sportsaufzeichnungen, dass sie dann da die Herzfrequenz und die Kadenz beim Fahrradfahren mit eintragen. Aber für die Navigation gibt es halt auch, ich glaube, das sind Annäherungsalarme, die da konfiguriert werden können, wenn ich mich am Wegpunkt nähere, dass dann im bestimmten Abstand ein Fenster aufgeht oder ein Sound abgespielt wird oder. Oh, ich bin viel zu schnell, glaube ich. Ja, ich habe ein paar Besonderheiten zusammengetragen für diese Geräte. Weil so manches ist dann nicht so, wie es in der Werbung gesagt wird. Zumindest merkt man das dann irgendwann, wenn man unterwegs ist und anstatt der schönen kurvigen Route immer auf schnelle, geradeaus Strecken geroutet wird und sich wundert, wo denn die schönen kurvigen Straßen sind. Zum Beispiel das Sumo XT und das zweite auch noch, die haben ein sogenanntes Adventurous Routing als Routenfindungsalgorithmus. Das heißt, sie finden Routen, die, es ist ja für Motorräder, die dann viele Kurven haben, landschaftlich schön sind und so weiter. Das funktioniert auch so lange, bis das Gerät meint, man ist jetzt von der Route abgekommen und er müsste die Route neu berechnen. Und die Neuberechnung erfolgt immer mit dem Default-Algorithmus. Und der Default-Algorithmus ist immer schnellster oder kürzester. Ja, wenn man das Auto, wenn man die Autoneuberechnung dann ausschaltet, dann hat man das Problem, dass alle 5 Sekunden das Gerät meint, man wäre jetzt von der Route abgewichen. Ah, sie nicken alle schon, sie kennen das alle, ne? Dass das Gerät meint, man wäre jetzt von der Route abgewichen, kann seine Karte und nichts mehr sehen, weil das Fenster, was man jetzt bestätigen muss, nämlich alles verdeckt. Und man wahnsinnig wird, speziell beim Motorradfahren, wenn dann die ganze Zeit immer Lenker loslassen und nein, das ist doof. Das hat bei mir tatsächlich für großen Frust im Bayerischen Wald gesorgt. Ich habe dann abends recherchiert und habe dann gesehen, dass dieses Gerät dieses Problem hat. Wenn ihr also sowas habt und habt so eine Tour, macht kein Routing, sondern legt euch einen Track auf das Gerät und den kann man auch als Route abfahren, wenn man denn möchte. Oder fahrt einfach, also ich fahre einfach den Track ab. Ich lege das dann da rein, ruf mir den auf. Und wie rum ich den fahre, weiß ich ja. Und wenn ich durch eine Umleitung mal eben nicht weiß, wo ich jetzt lang muss, dann bleibe ich halt stehen, zoome mir das raus, guck, ob ich jetzt links oder rechts muss. Weil ich so mit Orientierung habe ich es nicht so richtig. Und dann, ja, dann weiß ich, wie es weitergeht. Außerdem hat das Summe XT, die haben hinten so eine Ladehalterung, so eine Schnell-Einklipshalterung, die funktioniert für die Straße auch ganz gut. Für Offroad würde ich ihr nicht trauen. Das Problem ist, dass die Pogo-Pins haben, was ja eigentlich eine gute Idee ist. Diese Pogo-Pins sind aber federgelagert mit Schraubenfedern und diese Federn relaxieren augenscheinlich zu stark über 1 bis 2 Jahre, mit dem Ergebnis, dass sie dann nicht mehr zuverlässig konnektieren. Und dann fährt man nämlich schön in der Sonne und auf einmal wird der Bildschirm dunkel und man sieht auf dem Navi überhaupt nichts mehr. Und dann geht die Meldung an, dass man jetzt das Navi vom Strom ab hat. Und dann geht wieder alles zurück und alles funktioniert wieder. Und ja, das ist ein Problem und das ist ein Problem wohl auch vom XT2, dass man einfach alle 1 bis 2 Jahre hinten diese den Konnektor, der hier eingeschraubt ist, dieser Steckerart von Stecker, dass man den einfach nimmt und alle 2 Jahre tauschen muss. Kostet bei Lewis 50 Euro oder so, den kriegt man bestimmt auch billiger. Weil zerlegen und die Federn ein bisschen strecken, was meine Intention war, die erste, und dann wieder zusammenbauen, das hat nicht funktioniert, weil das alles verklebt und vergossen ist. Ja. Sagt einem auch keiner in den YouTube-Videos, die da bezahlt werden zur Werbung. Die Tactics 8, das ist die, die ich hier am Handgelenk habe. Die hat mich etwas überrascht, tatsächlich im Negativen. Die Einbindung ins, also man muss die Uhr mit einem Handy koppeln, weil die Uhr einen QR-Code ausgibt, den man mit dem Handy lesen muss. Das muss man dann mit der App Garmin Connect lesen. Und dann wird die Uhr in das eigene WLAN eingebunden. Aber erst, wenn man einen Garmin Connect Account hat, mit dem man sich mit der App dann bei dem Account angemeldet hat. Und jetzt ist es halt, das hat mich ganz schön getroffen tatsächlich, weil das sonst alles relativ problemlos war und ohne Account. Und ich nehme das Ding und schließe es an und schieße meine Daten drauf und alles ist gut. Wie man das umgehen kann, weiß ich nicht. Man kann halt höchstens einen Fake-Account aufmachen, dass wenigstens nicht die echten Daten da überall rüberfließen. Natürlich, ich gehe davon aus, dass alle Daten, die die Uhr aufnimmt, dann auch alle direkt ungefiltert zu Garmin gehen zur Auslesung für das bessere Benutzerverhältnis. Das ist blöd, finde ich. Anschließend kann man sie als USB anschließen, hat wieder seine Dateien, hat wieder seine Verzeichnisse. Und die Uhr hat tatsächlich sehr viele Verzeichnisse, hat aber auch ein Verzeichnis, irgendwie New Files oder irgend sowas, wo man im Grunde alles einfach reinschmeißen kann und die Uhr sortiert das dann automatisch. Also die GPX-Dateien werden dann und die Musik und das wird automatisch in die richtigen Dateien, in die richtigen Verzeichnisse, Entschuldigung, sortiert, um dann weiter verwendet zu werden. Die Uhr ist auch nur drin, weil die halt auch Navigation drin hat. Ne? Also mit der kann man navigieren, was ich eingangs schon sagte. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit erklärt, dass das alles ganz gut funktioniert. Mit welcher Software kann man denn da jetzt arbeiten? Und da ist halt ein sehr breites Spektrum. Was ich benutze, was ich schon lange benutze und ich bin da sehr begeistert von, ist Kummercheck. Das ist eine Software, die einfach den kompletten Komplex Tour umfasst. Also Tourenplanung, Tourendurchführung, Tourennachbearbeitung mit allem. Und auch teilweise extrem granular, feingranular. Man muss sich, weil das halt ein sehr umfangreiches Thema ist, natürlich mit der Software auseinandersetzen. Man muss sich damit einmal ein bisschen zurechtfinden. Das organisiert alles in Datenbanken und Naja, das ist, muss man mögen und muss das einmal kapieren, wie das so alles funktioniert, wie das mit jedem ordentlichen Programm ist.
Es,
nein, alle Touren. Also das ist Wandern, Fahrrad, Luftballon fliegen, alles. Ne? Es ist, nee, generisch ist das falsche Wort, es ist so umfassend, dass man damit halt alles abbilden kann. Und durch diese, also es gibt dann die Datenbanken als SQLite-Datenbanken auf der Datei, aber er hat, der Autor hat auch vorgesehen, dass man zum Beispiel eine MySQL-Datenbank anbinden kann. Und das ist, dann kann man natürlich auch intensivere Projekte dann betreuen, will ich mal sagen. Was ich von dem Autor gesehen habe, der ist bei Naviboard, ist der aktiv. Was ich von ihm geschrieben gesehen habe, das war alles sehr vernünftig und höflich, bis man ihm blöd ans Knie tritt und dann wird er halt doof, aber das ist ja ganz normal. Also und wenn ich sage mit Feingranular, das geht, dass man eine Tour erstellt mit mehreren Wegpunkten und auf einmal eine Änderungshistorie für jeden Wegpunkt separat hat, die man aufrufen kann. Und so, das geht dann wirklich tief rein. Mit dem Programm kann man zum Beispiel, und ich mutmaße mal, der Autor hat auch so ein Ding, steckt man den an, dann wird es in dem Programm angezeigt und das Programm kann direkt auf dem Gerät Daten hin und her schieben und hat es links in der Zeile und man hat einen Schnellzugriff da direkt drauf. Eine andere Lösung, die ich kenne, ich habe mir das mal angeschaut, ist eine andere Vorgehensweise. Es ist nicht so umfangreich, das macht ja nichts, aber es organisiert alles in Ebenen. Wenn man also von der Denkweise oder von der Arbeitsweise her besser mit Ebenen darstellt, da kommt, dass man sagt, man hat eine Ebene für die Karte, man hat eine Ebene für den GPS-Track, dann hat man eine Ebene für POIs und es liegt alles aufeinander, dann kann man sich das auch gerne mal angucken und ausprobieren. Das sind dann aber so für Touren auch so die größeren Programme, die ich kenne. Viel mehr kenne ich da nicht, leider. Kann sein, dass es welche gibt. Kann man mir gerne vorschlagen und ich schaue mir die gerne an. Die Points of Interest, das habe ich vorhin schon gesagt, das GPS-Bubble, das ist... Ja, bitte. Ja, also das GPS... Das, nein, keine Webdienste. Also das sind die zwei. Natürlich gibt es die Online-Dienste und die proprietären Programme gibt es natürlich auch noch. Ne? Und wer will, kann auch Basecamp benutzen oder so. Aber das ist Open Source. Und das QMap-Check weiß ich, das läuft auf Linux, auf Windows und auf Mac. Meine ich, gib da an. Viking weiß ich nicht. Weil ich da, naja, das habe ich immer so als Anhängsel mit bei, um das auch mal mitzunennen, um eine Alternative zu haben, aber ich benutze es nicht. Und ich bin auch nicht der Freund, alles dann in diesen Ebenen zu organisieren, sondern ich finde da Datenbanken gut. GPS-Bubble ist weitgehend bekannt, kann alles, was mit Datenkonvertierung zu tun hat, von nach beliebig. Und ist auch Open Source und frei. Gibt sogar, glaube ich, eine GUI für. Wer möchte, kann sich das auch buntig machen. Trainingsdatenauswertung und Speicherung. Da habe ich jetzt keine großen Erfahrungswerte, weil das jetzt, das habe ich ein paar Wochen. Und habe es meistens, wenn ich zu Hause bin und so nicht an. Deswegen ist hier der Datengenerator ist nicht so viel im Geschäft. Da gibt es aber Trainingsauswertungssachen, weil natürlich, wenn Garmin die FIT-Dateien dann so, die Formate so rausgibt, dann gibt es natürlich auch Software dafür. Gibt es mehrere, habe ich aber nicht ausprobiert. Karten hatten wir jetzt noch gar nicht. Wenn ich jetzt die Garmin-Software nicht habe, kriege ich natürlich auch die Karten nicht so einfach. Und da komme ich meiner Erfahrung nach, kommt man da auch an die Original-Garmin-Updates für die Karten gar nicht so einfach dran. Sondern kriegt immer nur gesagt, benutzt Garmin, wie heißt es, Garmin Express, glaube ich. Es gibt aber die Möglichkeit, tatsächlich, dass man sich OSM-Karten generiert. Da gibt es ein Programm, das heißt Make GMAP. Das ist ein Java-Programm. Und Splitter und ein paar andere Tools, die alle schön zusammenarbeiten, um sich aus OSM-Daten, die man zum Beispiel bei der Geofabrik runterlädt, dann Garmin-Karten zu bauen mit verschiedenen Style-Dateien, kann man das alles problemlos machen. Die schiebt man einfach auf das Gerät und dann hat man die Karten der eigenen Couleur und der eigenen Aktualität auf den Geräten und kann sie nutzen. Und hier kommt auch wieder QMAP-Check ins Spiel, weil QMAP-Check vereinfacht das alles und hilft und greift einem da tatsächlich unter die Arme. Speziell was Höhendaten betrifft, dass man Höhenkarten dann hat für Höhenlinien oder Schummerungsanzeige in den Karten. Und auch, um die Karten routingfähig zu machen, um Routino-Datenbanken zu bauen, dass man dann offline routen lassen kann auf die selbst erstellten Karten. Weil die ja eigentlich keine Routing-Informationen beinhalten. Weil das alles Konsolenprogramme sind, lässt sich das natürlich auch alles sehr schön automatisieren, mit runterladen, mit prozessieren, mit allem bauen. Aber natürlich, wenn ich 20 GB gepackte Karten runterlade, die dann in 40 GB unkomprimiert auf der Platte liegen und dann fünfmal von dem Rechner die 40 GB durchgerissen werden, das braucht natürlich Zeit. Das ist ganz klar. QMAP-Check macht das aber auch so, dass man das zusammenklicken kann. Das ist toll. Ja.
Für größere Regionen.
Willst du?
Für das Gerät. Und dann machst du den ganzen.
Das wird zum Pain in the Ass. Wollen wir dann. Gut. Also, das ist ein Tipp zur Größenbegrenzung oder zur Limitierung für die verschiedenen Geräte. Oder. Ja. Ja, also die Frage ist, ob es einen Tipp gibt, um bei der Kartenerstellung die Limits nicht zu überschreiten für die Geräte. Schau dir die Gerätespecs an. Schau dir an, was du für ein Gerät hast, was das Gerät kann. Und im Zweifel muss man halt 3-4 Karten mal bauen in verschiedenen Größen, um dann zu gucken, was ist denn jetzt das Maximum, was das Gerät noch kann, sich das aufschreiben und dann entsprechend da weiter verwerten oder weiter arbeiten mit. Und ich nehme an, wenn du das so hast und immer wieder Karten baust, ist es ja auch automatisiert und dann lässt sich die Automatisierung schnell anpassen und dann läuft es. Aber einen generellen Tipp habe ich da nicht. Ja, für Android gibt es von Garmin natürlich das komplette Ökosystem. Es gibt auch noch das Programm GadgetBridge für Android. Das ist Open Source zum Verbinden verschiedener Uhren und anderen Geräten. Die Tactics 8 ist da noch nicht verbindungsfähig sozusagen. Die Phoenix, die aktuelle, ist es, glaube ich. Damit kann man dann diese ganzen Daten auch über ein Open-Source-Programm auslesen und sich auswerten lassen. GadgetBridge gibt es auch in F-Droid. Das ist schön. da habe ich jetzt eine Bitte an die Firma Garmin tatsächlich. Und zwar, dass sie, weil ich ja vorhin sagte, die Firmware-Updates, die sind einigermaßen, naja, sie sind nicht schwer zu finden, wenn man das weiß, wie es geht, aber es geht wesentlich einfacher, wenn die eh schon öffentlich auf den Servern liegen, dass man einen Punkt macht, wo man sich diese Firmware-Dateien leicht runterladen kann, um dann ein Firmware-Update zu machen. So. Als Schlusswort erstmal, die Benutzung von den Garmin-Geräten ist möglich. Sie polarisieren durch ihre Benutzungsart und wie Garmin das gemacht hat. Prinzipiell ist es aber wirklich gut möglich, da man einfach auf diese Verzeichnisse zugreift, wo alle Daten drin liegen und dann im Grunde das Programm benutzen kann, was einem selber am besten passt. Und damit weiterarbeiten kann, was ich bei anderen Herstellern tatsächlich nicht gesehen habe, dass es so funktioniert. Garmin ist da relativ frei im Umgang mit Informationen, die man braucht, zum Beispiel dann die Dateispezifikation für die Fit-Dateien oder dass man dann doch viele Informationen kriegt, obwohl Garmin immer sagt, nee, Linux machen wir überhaupt gar nichts mit. Das alles in der Kombination mit einem wirklich inzwischen sehr großen infrastrukturellen System an Open-Source-Software, die es gibt, um diese Daten zu verarbeiten, zu speichern und damit zu arbeiten und sich anzeigen zu lassen. Und damit dann auch diese Geräte wirklich im Grunde umfassend nutzen zu können, kann ich nur sagen, kann man benutzen, funktioniert und braucht auch im Grunde keine Angst haben, normalerweise, wenn man sich ein Gerät kauft, dass es dann anschließend ein Staubfänger wird, weil man damit dann doch nichts machen kann, sondern es ist bei allen Geräten und das ist das Älteste, was ich habe, ist hier der Fahrradcomputer, der ist fast 20 Jahre alt. Und das Neueste, was ich habe, ist die Uhr und auf allen Geräten kann man auf die Verzeichnisse gehen und auf allen Geräten sind die GPX-Dateien in dem Verzeichnis GPX und die Musikdateien in dem Verzeichnis MP3 und die POIs in dem Verzeichnis POI. Und das gibt auch eine schöne Konsistenz, dass man da sich auch nicht groß bei jedem Gerät umstellen muss und alles macht, jedes Gerät macht alles anders, sondern es läuft so. Und es läuft gut. Dafür bedanke ich mich einmal bei Garmin und natürlich auch bei der ganzen Community, die diese Programme schreibt, entwickelt und pflegt, dass das alles so möglich ist. Und dann wäre ich auch schon bei den Fragen und die erste Frage habe ich auch schon. Es gibt die Möglichkeit bei dem Sumo XT und auch bei dem Zweier gibt es die Möglichkeit, dass man Streckenabschnitte von der Routenberechnung ausnimmt, die dann umfahren werden. Ich habe aber nirgendwo, wo ich gefragt habe, irgendwie einen Ansatz gekriegt, wie man diese Streckenvermeidungen auch von extern pflegen kann, dass ich auch die runterladen kann oder draufladen kann, wie ich das möchte. Wenn da jemand Informationen hat, möchte er sich gerne an mich wenden. Ansonsten habe ich noch links, wie gesagt, links, 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 links und bin jetzt für Fragen von euch offen, da jetzt noch Sachen zu beantworten.
Erstmal herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das Mikrofon rumliegen, allerdings das hier ist gerade rausgeschrieben.
Wir haben doch noch eins.
Guck mal. Jetzt, ja. Ich habe es gerade probiert, aber wie das so ist.
Okay, also wer hätte denn die erste Frage? Ja, Freunde.
Bitte schön. Meine Frage ist, ich bin auf der Suche nach einer Navigation für Fußgänger. Mhm. Was für ein Gerät würdest du da am ehesten empfehlen?
Muss es ein separates Gerät sein?
Ja, ich möchte also auf keinen Fall irgend so eine Smartwatch oder ähnliches benutzen, die fleißig nach Hause telefoniert.
Darf es auf dem Handy sein?
Eher nicht.
Okay. Dann würde ich mir mal hier diese Outdoor-Navis angucken. Das ist jetzt, es sieht aus wie ein Riesenklotz, aber es gibt die ganzen Halterungen für Rucksäcke und Gürtel und so weiter. Es hat Standardbatterien drin, die man an jeder Tankstelle kriegt. Die Batterie läuft 20 Stunden. Und ich kann das auch mal anmachen und kann dir das geben. Oder kannst du damit rumspielen. Das wäre so eins oder halt so ein kleines Fahrradnavi oder so. Das wäre so das Erste, was mir jetzt einfällt. Alles andere wäre, das wäre ein ganz schöner Klotz. Prinzipiell hätte ich gesagt, auf dem Handy OSM-N drauf und dann hat man was. Oder dafür habe ich halt mit der Smartwatch, weil die auch navigieren kann. Das ist ein Punkt, warum ich sie gekauft habe, dass ich mir im Vorfeld halt die Wegpunkte draufschieben kann, Hotel und hier, und kann dann sagen, ich will von hier nach da navigieren und dann kriegt man das auf dem Bildschirm angezeigt.
Genauso schickt sie auch Gesundheitsdaten raus.
Ja, genau.
Deren Weg du nicht kontrollieren kannst.
Genau, und schlafen und alles. Ja, alles, was sie kriegen kann. Ne?
Genau, es ist der obligatorische, keine Frage, eine Anmerkung, also falls bitte sofort töten, falls das nicht gewünscht ist. Nicht mich bitte. Mozilla hat vor 2 Jahren, glaube ich, wir machen das jedes Jahr, aber vor 2 Jahren ist es mir aufgefallen, die haben sich halt so diverse Tech-Spielzeuge angeguckt und deren Usage-Policies und deren Privacy-Policies. Und Mozilla hat tatsächlich bei Garmin gesagt, das sind die einzigen von diesen Smartwatch, was auch immer Geräten, bei denen zumindest die Privacy Policy nicht kompletter Müll ist und die haben die als nicht komplett bedenklich deklariert. Ich kann mich an die Klassifizierung nicht erinnern, aber das war tatsächlich die höchste Klassifizierung der Klasse, die sie rausgegeben haben, ja. Aus dem ganz einfachen Grund. Am Ende, viele dieser Geräte haben halt eben diesen Konnektivitätsfaktor, diese Analysefunktion, was auch immer, und dafür greifen die halt nun mal auf Online-Dienste zu. Dann musst du das hochladen, wenn du sowas überhaupt machen musst, dann kannst du das gleich machen. Kann man sich mal angucken, was da Mozilla inzwischen zu sagt, aber das fand ich schon, ich war positiv überrascht.
Ja, das ist halt das Problem, was wir heutzutage haben, dass nicht mehr das Produkt ist, sondern wir sind das Produkt. Na, und in meinem subjektiven Eindruck ist es, dass Garmin, wie alle anderen Firmen auch, nicht mehr gute Produkte produzieren wollen und gute Produkte verkaufen wollen, sondern das Produkt ist ein notwendiges Übel, um an die Daten zu kommen, weil die viel mehr Geld generieren. Aber das ist mein subjektiver Eindruck. Und wie gesagt, ich bin nicht vom Fach, das mag auch alles völlig falsch sein, so.
Nochmal zu dem USB-Kabelanschluss, ja. Da hattest du ja gesagt, da gibt es irgendwie die Möglichkeit mit dem normalen Mass-Transfer, Mass-Storage-Mode, ja. Wie so ein USB-Stick ist das dann ja, ne? Oder eben MTP-Media-Transfer-Protokoll. Also ich habe so einen relativ neuen Garmin Edge 840 Fahrradcomputer und vor ein paar Firmware-Updates ist dieser Mass-Storage-Mode verschwunden. Das Ding macht jetzt nur noch MTP.
Okay.
Was jetzt für mich kein Problem war, weil ich benutze hier Android, Garmin Connect für diese ganze Synchronisiererei. Aber ist das Ganze mit dem Zugriff auf die Verzeichnisse, was ja so essentiell ist, ist das in diesem MTP-Modus dann auch noch genauso möglich oder gibt es da Einschränkungen?
Das weiß ich nicht, weil ich das niemals mit Windows oder mit Mac probiert habe. Die Frage ist, ist der Massenspeicherzugriff wirklich verschwunden oder nutzt das Gerät ihn nur nicht mehr? Also er ist tatsächlich wirklich weg, aus der Software raus. Ja, das ist schade. Es ist so eine Sache. Ne? Garmin hat ein eigenes Betriebssystem, glaube ich. Das Sumo XT arbeitet allerdings unter Android. Aber jetzt, man kommt aus dieser Oberfläche nicht raus. ich habe mit ADB Bridge oder so noch nicht gearbeitet, da tiefer einzusteigen. Das wäre mal ein Versuch, um da mal ein bisschen ins System reinzukommen, auch für die Streckenvermeidungen. Aber ja, wenn sie das dann streichen, dann muss man sich halt über irgendwas überlegen. Aber auch über das MTP ist ja ein Datentransfer erstmal grundsätzlich möglich, auch mit Linux, glaube ich. Wie der jetzt auch immer aussehen mag.
Ich meine tatsächlich das, also ich habe auch diverse Garmin-Geräte und ich meine das unter Linux auch mit MTP alles gesehen zu haben, weil ich musste irgendwie eine größere Menge an Routen löschen und dann habe ich das, glaube ich, per MTP gemacht. Aber keine Garantie, weil das ist irgendwie 3 Milliarden Sekunden her oder so.
Ja.
Gut, hätten wir sonst noch weitere Fragen? Ja, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmals ganz herzlichen Dank, Lars, für den Vortrag.
Dankeschön. Ich habe zu danken für die Aufmerksamkeit.